ein paar Bekanntmachungen geben. Meine Frau und ich freuen sich immer, wenn Sie ins Siegerland kommen. Hier weht eine besondere geistliche Luft, hat man den Eindruck. Wir haben Bücher und Kassetten mitgebracht. Kassetten, wertvolle Vorträge von der Langen Steinbacher Höhe, aber auch schon von Brüdern, die gar nicht mehr leben. Ich habe im Winter ein Buch geschrieben, das darf ich Ihnen auch kurz vorstellen. Vor ein paar Tagen war Sirenenprobe, bei uns jedenfalls, vielleicht auch hier. Weiß nicht, sind Sie da sehr erschrocken und zusammengezuckt? Ich nicht, Probe ist Probe. Aber wir wissen, die Älteren wissen, es gab eine Zeit, da war dieses Heulen der Sirenen unheimlich. Und in diese Zeit hinein führt dieses Buch, Nächte voller Feuer, der Angriff auf Wuppertal-Barmen Ende Mai 1943, ist sehr eingehend beschrieben, wie auch Angriffe auf Hamburg. Und ein bisschen aus meinem Leben. Ich war damals, wie Sie sich denken können, Jünger. Der Bauernhof ist hinten abgebildet, in Mettmann bei Wuppertal. Und ich habe das natürlich nicht zur Unterhaltung geschrieben, sondern damit man auch geistliche Anregungen mitnehmen kann. Ich habe versucht, die Predigt des Kinderevangelisten zu rekonstruieren, die er damals im Zelt in Mettmann hielt, worauf ich im Zelt zurückblieb. Es kommt aber auch der Pfarrer zur Sprache, es kommt die Kriegsgefangenschaft, es kommt ein Bruder, den ich Helmut Sauerländer nenne. Er hieß aber Helmut Jüt, er kam wirklich aus dem Sauerland. Er war auch schon hier im Saal, in Neuenrade. Er lebt nicht mehr, er war sehr bedeutsam für mein Leben. Damals ging es um die Frage, Theologiestudium oder nicht. Es geht hier auch um die Frage, Kirche, Brüderbewegung, was ist der richtige Weg? Ein Professor, Gottfried Schröter aus Kiel, Pädagogische Universität, Hochschule, er war der Meinung, Stoff, Spannung und christliche Aussage rechtfertigen, ja, erfordern eine Veröffentlichung. So, nun genug davon, jetzt komme ich zu meinem Thema. Die Prophetie der Weltreiche. Die Prophetie der Weltreiche soll uns heute Abend beschäftigen anhand des wichtigen Kapitels Daniel 2. Auf dem Büchertisch liegen auch kostenlose Probenummer der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Bedienen Sie sich, wer die Zeitschrift noch nicht kennt. In dieser Zeitschrift haben wir damit begonnen, auch eine Auslegung des Propheten Daniel zu bringen. Nicht von mir, sondern ich habe eine alte Auslegung von Professor Ströter. Darin möchte ich darin zum Abdruck bringen und habe damit begonnen, aber nicht nur von Ströter, sondern durch andere Ausleger ergänzt, ältere und auch neuere, wie zum Beispiel Wolfgang Jugel kommt auch darin vor. Und es hat mich sehr beeindruckt, was sowohl Ströter als auch andere über Daniel schreiben, was sie da herausholen. Wie uns Bruder Buch schon sagte, weist der Herr Jesus in Matthäus 24 mit besonderem Nachdruck auf Daniel hin. Daniel 2 haben wir den Traum des großen Königs Nebukadnezar. In einigem, was ich heute Abend sage, schließe ich mich an die Auslegung von Professor Ströter an. Er lebte von 1846 bis 1922, geboren in Wuppertal, verstorben in Zürich. Er hatte viel Licht über Israel, über die Gemeinde und über die Gedanken Gottes mit der weiten Welt, mit dem Heilsplan Gottes. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, nur seine Schriften. Aber er hat mir sehr viel geben können. Ströter sagt, Daniels Prophetie betrifft die Zeit der Heiden. Was ist das Zeit der Heiden? Warum müssen wir das überhaupt so genau wissen? Das ist deshalb für uns sehr wichtig, weil wir in Lukas 21, 24 hören, dass diese Zeit der Heiden oder Zeit der Nationen einmal zu Ende geht. Und in der Zeit leben wir, wo die Zeit der Heiden oder Zeit der Nationen ausläuft. Wenn ich also jetzt sage, anhand von Ströter, was ist das, Zeit der Heiden, Zeit der Nationen, dann ist es wichtig im Blick auch auf unsere Zeit, wo das zu Ende geht, sich wieder umkehrt. Damals begann die Zeit der Heiden. Daniels Prophetie betrifft die Zeit der Heiden, Zeit der Nationen. Daniel hat keinen Auftrag mehr an sein Volk. Es lässt sich doch nicht sagen, das Gericht muss kommen. Es gibt sowohl im Einzelleben wie im Leben der Völker ein Ausreifen zum Gericht. Gott mahnt, Gott wirbt in seiner Liebe, Gott will zurückhalten, Gott ruft zur Buße, sowohl den Einzelnen wie auch Völker. Aber dann kann irgendwie ein Punkt kommen, nachdem Gott wieder und wieder gerufen hat, wo Gott sagt, jetzt lasse ich das rufen, jetzt kommt das Gericht. Und so war es damals bei Israel in der geschichtlichen Situation, in die uns das Buch Daniel hineinführt. Daniel hat keinen Auftrag mehr an sein Volk, es lässt sich doch nicht sagen. In Jesaja 1, da steht Gott einmal vor seinem auserwählten Volke Israel wie ein ratlos gewordener Erzieher. Das gibt es ja in der heutigen Zeit vielfach, dass Eltern ratlos vor Kindern stehen oder Lehrer oder Kindergärtnerinnen. Hauen darf ich dich nicht, was mache ich bloß mit dir? Oder Eltern ratlos vor den Kindern stehen. Und da war es mir sehr interessant zu beobachten, in den ersten Versen von Jesaja, dem großen Propheten Jesaja, dass Gott wie ein ratloser Erzieher vor diesem Israel steht und sagt, was soll man noch länger an euch schlagen, da ihr nur der Übertretung mehr macht? Mit Güte habe ich es versucht, mit Schläge habe ich es versucht, was soll ich mit euch noch machen, sagt der große Gott. Und doch, Weg hat er aller Wegen und dieser große Gott, der hat immer noch verschiedene Gerichtsmittel und Mittel beschämender Güte, um Menschen zurechtzubringen und um Völker zum Aufhorchen zu bringen. Zeit der Heiden bedeutet, Gottes Theokratie in Israel ist vorerst suspendiert, unterbrochen. Theokratie heißt, Gott herrscht. Demokratie, Demos, das Volk herrscht. Theokratie, Gott herrscht. Der eigentliche Regierungssitz Jahwes, Jehovas, wurde von Jerusalem in die himmlischen Örter verlegt. Aufgabe der Herrscherstellung der davidischen Krone nach der Beseitigung ihres letzten unwürdigen Trägers. Die Herrschaft unter dem Himmel wird in die Hände der Königreiche der Nationen gelegt. Israel wird dem Gericht durch die Hand der Nationen übergeben. Das alles dreht sich nun in unseren Zeiten und in dem, wovor wir stehen, wieder um. Die Zeit der Nationen läuft aus, die Zeit der Gemeinde läuft aus und dann wird Israel wieder als Heilsträger drankommen. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann regiert er ja über diese Welt zunächst 1000 Jahre von einem bestimmten Ort aus. Und er heißt leider nicht Siegen, obwohl das so schön nach Sieg klingt, auch nicht Stuttgart oder Moskau oder Peking oder Washington, sondern bekanntlich Jerusalem. Mit dieser Stadt hat Gott noch viel vor und mit Israel hat er noch viel vor. Nun die zeitgeschichtliche Situation. Ich lese die allerersten beiden Verse des Daniel-Buches, Daniel 1, 1 bis 2, damit wir ein wenig den geschichtlichen Hintergrund kennenlernen. Im dritten Jahre der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und indem er das tut, bedeutet das für den heidnischen König Nebukadnezar, mein Gott Bel oder Marduk ist viel stärker als dieser Judengott. Und zum Zeichen dafür bringe ich aus seinem Tempel die Geräte in mein Gotteshaus. Das, was wir hier am Anfang des Danielbuches lesen, spielt um das Jahr 606 vor Christus. Wie hatte sich Gott 100 Jahre vorher noch im Volk der Juden verherrlicht? 100 Jahre vorher in der Zeit des frommen Königs Hiskia. 701 vor Christus der Zug Sanheribs nach Jerusalem, die assyrische Bedrohung. Damals waren es die Assyrer, die das Volk der Juden bedrohten und wie wir nachlesen können in den Könige- und Chronikerbüchern, aber auch in Jesaja 36 bis 39 war Hiskia ein Mann des Glaubens. Mir gefällt es immer wieder, wie in Jesaja 36 der Assyrerkönig wutentbrannt durch seine Abgesandten ausrufen lässt: Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Übersetzt die Elberfelder. Er ärgert sich über diesen Glauben, über dieses Vertrauen. Aber Hiskia siegt durch Vertrauen und die assyrische Bedrohung wird durch das Eingreifen Gottes abgewandt. Er kriegt noch einen Brief vom Assyrer, er breitet diesen Brief vor dem Herrn aus und spricht ein wunderbares Gebet. In Jesaja 37 können Sie das lesen. Und am Schluss heißt es dann in Jesaja 37, und ein Engel Jehovas, einer genügte, keine Heerscharen, keine Hunderte, keine Tausende, ein Engel des Herrn zog aus und schlug in dem Lager der Assyrer 185.000 Mann. Wunderbarer Sieg, die assyrische Bedrohung ist abgewandt. Und wenn wir solche Gottessiege erleben, im Kleinen dürfen wir ja solche Hilfen Gottes hoffentlich auch immer wieder praktisch erleben. Wenn wir Siege erleben, Hilfen oder gar Heilungen, Dinge, wo wir sagen, das kann doch eigentlich kein Zufall sein, hier hat doch der lebendige Gott die Finger drin. Und wenn wir dann solche Siege und Hilfen erleben und sind in Hochstimmung, dann sind wir in einer gewissen Gefahr. Dann wird man schnell leichtfertig oder man denkt, ach, jetzt könnten noch ein paar Wunder hinzukommen. Dieser Gott, der kann doch auch das noch machen und das noch machen und das. Und leicht schleicht sich dann die eigene Kraft oder der Hochmut ein. Hiskia wurde krank zum Sterben, Jesaja 38. Und er sagt, Herr, der du so große Wunder getan hast, die assyrische Bedrohung abgewandt, du wirst doch auch mit meiner Krankheit fertig, bitte lass mich nicht sterben. Und wie viele Jahre werden ihm hinzugefügt? 15 Jahre kriegt er dazu. Das liest sich ja alles sehr fein und wir denken, wunderbarer Glaubenssieg. Ich hörte aber auch schon die Auslegung, wäre er doch, und auch Ströter schreibt so, hätte er doch besser die Lektion gelernt vom Sterben und Auferstehen. In diesen 15 Jahren, da bekam er den Sohn, den er sich so sehr wünschte. Aber dieser Sohn Manasse wurde ein König, so gottlos wie Israel noch keinen hatte und regierte 55 Jahre über Israel. Da wurde das Volk vollends reif zum Gericht. Und in Jesaja 39, da wird der Hiskia nun doch sehr leichtsinnig und die Abgesandten von Babylon, denen zeigt er all seine Schätze. So sind wir Menschen, wenn wir große Wunder erleben und Hilfen Gottes, sind wir in Gefahr. Und wenn sich dann vielleicht das Fernsehen noch interessiert und der Oberbürgermeister, was bei uns den Frommen alles los ist, oh, dann werden wir im Herzen Macht, unser Herz Hochsprünge. Vorsicht, Vorsicht, bleiben wir klein und bescheiden und demütig. Das hatte Hiskia vergessen und er zeigt den babylonischen Abgesandten alles. Es war nichts in seinem ganzen Hause, was er ihnen an Schätzen nicht zeigte. Gott hat die assyrische Bedrohung abgewandt, Gott hat mich gesund gemacht, Gott hat mir einen Sohn geschenkt und hier sind meine Schätze. Der Prophet Hesekiel kommt und sagt, was hast du denen da alles gezeigt, den Gottesfeinden da von Babylon, dem aufkommenden neuen Weltreich im Osten? Ja, alles, alles habe ich denen gezeigt. So viel du denen gezeigt hast, so viel wird nach Babel abtransportiert werden. Aber nicht in den Tagen des Hiskia, sondern 100 Jahre später. Und da hinein kommen wir also jetzt bei Daniel. Manasse machte Israel vollends reif zum Gericht. Er trieb es ärger als alle vor ihm. Manasse, der gottlose König des frommen Königs Hiskia. Das soll es ja geben. Fromme Eltern, gottlose Kinder, gottlose Eltern, fromme Kinder. Es ist in der Geschichte Könige und Chroniker wie ein Wechselbad in der Geschichte Israels. Ein frommer König, ein Reformator, ein ganz gottloser, wieder ein frommer, wieder ein gottloser, eigenartig. Kinder wandeln nicht immer in den Wegen der Eltern, sondern manchmal diametral anders. Das lehrt uns schon die Geschichte hier. Nach dem gottlosen Manasse kommt der fromme König Josia, 641 bis 609. Aber auch er kann das Verderben nicht mehr aufhalten. Ohne göttlichen Befehl wirft sich Josia dem ägyptischen Pharao Necho entgegen, als dieser dem Assyrerkönig gegen die jung aufstrebende Macht Babylon zu Hilfe eilen will. Und Josia fällt. Necho, der Ägypterkönig, dringt bis zum Euphrat vor und kehrt wieder zurück. Den Sohn Josias, Joahas, setzt er als König ab und nimmt ihn als Gefangenen mit nach Ägypten. Dessen Bruder Eliakim, den er Joiakim nennt, macht er zum König über Juda. In dessen drittem Jahr kommt nun Nebukadnezar und belagert Jerusalem. Das sagt uns also der Anfang des Danielbuches. Und beachten wir bitte, dass es in Daniel 1, Vers 2 heißt, der Herr gab Joiakim in Nebukadnezars Gewalt. Es war der Herr, der das tat. Auch im Buch der Klagelieder können wir das lernen. Das ist mir einmal in den Klageliedern so deutlich geworden, das, was ein Ausleger nennt, straftheozentrisches Denken. Straftheozentrisch denken, was heißt das? Theozentrisch, Gott ist die Mitte. Ich nehme alles, was an mich herankommt, Gutes, Böses, aus seiner Hand, wie auch ein Hiob, so auch die Klagelieder. Es ist der Herr, der dies Gericht über uns gebracht hat. Aber mit Recht sagt Ströter, als nun 606 vor Christus Nebukadnezar kommt, wie gnädig und gütig ist Gott. Juda war endgültig reif für ein schonungsloses Gericht, aber das Volk der Juden bekommt noch einmal 19 Jahre Gnadenfrist von 606 bis 587. Die volle Zerstörung Jerusalems und des Tempels kommt erst 587. 606 vor Christus zeigte sich Nebukadnezar großmütig und milde. Er nimmt Jerusalem ein, aber der jüdische König Joiakim darf als Vasall vorerst noch weiter regieren. Aber er fällt ab, er erhebt sich gegen Nebukadnezar. Und das war nicht nach dem Willen Gottes. Die Warnungen eines Jeremia zerstückelt er und wirft sie ins Feuer. Siehe Jeremia 25 und Jeremia 36. Der Jeremia hatte nämlich etwas gesagt, was in den Ohren eines Königs oder eines national denkenden Juden überhaupt nicht gut klang. Jeremia hatte gesagt, Gott legt euch Juden vor, Leben oder Tod, unterwerft euch Nebukadnezar und ihr werdet leben. Wenn ihr euch aber gegen ihn erhebt, seid ihr des Todes. Dieses Gericht kommt von Gott, dieses Gericht habt ihr verdient, also bitte unterwerft euch diesem heidnischen, babylonischen König Nebukadnezar. Das hat vielen Juden überhaupt nicht geschmeckt und sie haben sich empört dagegen. Seht, das ist ein Fehler. Ich habe mir einmal erlaubt, in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, es liegt schon etliche Jahre zurück, etwas in dem Sinne zu schreiben. Manchmal hört man Töne in Deutschland in puncto Wiedervereinigung. Wir haben ein Recht auf die Wiedervereinigung, die muss jetzt kommen, wir haben ein Recht darauf. Ich meine, so darf man nicht reden, sondern wenn Gott ein Gericht kommen lässt, dann gilt es, sich unter dieses Gericht zu beugen und dann kann man nicht sagen, das ist unser Recht. Bitten kann man. Zuerst gilt es, Ja zu sagen zu dem Gericht Gottes, so wie die Juden damals lernen mussten, Herr, das ist jetzt dein Gericht durch Nebukadnezar, so haben wir es verdient und du machst Recht. Wer aber von den Deutschen hat 1945 so gesagt? Wir haben uns an deinem Volk und an anderen Völkern so furchtbar vergangen. Das, was jetzt gekommen ist, Teilung des Landes, der Hauptstadt, das alles haben wir verdient. Ja, Herr. Und wenn man Ja gesagt hat, dann kann man nachher fragen, Herr, bitten, aber nicht fordern, bitten. Herr, du kannst uns ja bitte, wenn du willst, die Wiedervereinigung schenken. Bitte. So wie das kananäische Weib, wo der Herr Jesus so hart zu ihr redet, sagt, ja Herr, aber du kannst doch, wenn du willst, mir auch ein paar Brosamen vom Tische Israel zukommen lassen. Erst Ja sagen zum Herrn und dann kann man bitten, aber nicht fordern. Das musste damals Israel lernen und das passte diesem König überhaupt nicht und deshalb zerstückelt er die Reden Jeremias. Das ist doch ein Staatsfeind, dieser Jeremia, der sagt, wir sollen uns dem heidnischen König Nebukadnezar unterwerfen. Kommt doch gar nicht in Frage, ich empöre mich. Nach 3 Jahren fällt er also ab Nach 11-jähriger Regierungszeit wird er gebunden nach Babel geführt. 2. Chroniker 36, 5 bis 6. Ihm folgt sein Sohn Jojakin. Auf Jojakim folgt Jojakin. Er ist 18 Jahre alt. Stell dir vor, du bist 18 und wirst König. Da ist man doch eigentlich überfordert, möchte ich meinen. 3 Monate lang regiert er im Jahre 598 vor Christus. Nebukadnezar kommt ein zweites Mal und führt diesen jungen Jojakin samt Tempelschatz, Obersten, Handwerker und streitbaren Männern 10.000 Gefangenen nach Babel. Sein Onkel Matanja wird König. Nebukadnezar ändert seinen Namen in Zedekia, 2. Könige 24. Und der ist nun der letzte König Judas von 597 bis 586. Auch er empört sich gegen Nebukadnezar. Der kommt zum dritten Mal. Stadt und Tempel wird vollständig zerstört und das Volk der Juden in die Verbannung geführt. Als ich in Gefangenschaft kam, war ich noch ziemlich jung, 17 Jahre, mit 19 wieder raus. Wenn Sie möchten, können Sie einiges nachlesen. Ich kann mich ein wenig in die Lage des Daniel versetzen, der auch in jungen Jahren, 15 oder 17-jährig, jedenfalls noch lange nicht 20, kommt er nach Babel, allerdings nicht hinter Stacheldraht. Ihm geht es ja im Feindesland recht gut und er kommt ja, wie wir wissen, dort hoch, wird ein politisch bedeutsamer Mann. Daniel 1 spricht von der Treue Daniels und seiner Mitgenossen, aber davon will ich heute Abend nicht sprechen. Ich will auf Daniel 2 kommen. Daniel 2 spricht von dem Traum des Königs Nebukadnezar, den er wahrscheinlich vergessen hat. So sagen es alle Ausleger, Dexels Bibelwerk, Ströter, Gerhard Meyer. Ich hörte von einem Bruder, Nebukadnezar habe den Traum nicht vergessen, sondern nur zur Kontrolle gefordert. Mag sein, aber die meisten Ausleger sagen, vergessener Traum. Das passiert uns ja, dass wir etwas, was uns sehr bewegte, geträumt haben und wir werden wach und das wird uns weggezogen wie ein Teppich unter den Füßen. Wir möchten noch einen Zipfel erhaschen, aber es gelingt uns nicht. Und der Geist kommt in große Unruhe. Nebukadnezar hatte sich auf seinem Lager in stiller Stunde mit der Frage beschäftigt, was nach seinem Tode wohl einmal aus seinem Reich werden würde. Da knüpft Gott der Herzenskündiger an. Und Gott versteht es, wie Ströter schrieb, ein Jahrtausende umfassendes Programm in einfachen Worten in den engen Rahmen eines einzigen Traumes zu bannen. Ein Jahrtausende umfassendes Programm. Von den Tagen Nebukadnezars bis zur bevorstehenden Wiederkunft Christi. Ein 15- bis 18-jähriger jüdischer Gefangener ist dabei Gottes Werkzeug vor dem babylonischen Weltherrscher, der am Schluss vor diesem gar auf die Knie geht und den jungen Juden anbetet, den Gefangenen. Auf Nebukadnezars persönliche Führungen und welche Lektionen er der Reihe nach zu lernen hat, möchte ich dann morgen früh zu sprechen kommen. Wir kennen wohl Daniel 2, das lernt man ja vielleicht schon in jungen Jahren aus Kinderbibel oder Unterricht. Diese interessanten Geschichten, wie der König Nebukadnezar vor Wut entbrennt und von seinen Weisen verlangt, ich habe einen Traum geträumt, bitte sagt mir erstens den Traum und sagt mir dann, was er bedeutet. Und da sagen natürlich alle babylonischen Weisen, o König, o Herr König, wer kann so etwas von einem sterblichen Menschen verlangen? Bitte, Herr König, sag uns den Traum, dann werden wir ihn deuten. Aber es ist keines Menschen Sache, einfach den Traum, den du geträumt hast, dir zu sagen und dann die Deutung dazu. Der König wird wütend. Und wie ich in einer Auslegung nachgelesen habe, und das mag ja wohl so sein, er wird deshalb so wütend, weil der König wirklich der Meinung war, diese Fachleute der babylonischen Magierzunft, diese hervorragenden Vertreter ihrer Zunft, denen wird das doch eine Kleinigkeit sein, mir einen vergessenen Traum in Erinnerung zu rufen und ihn dann auch zu deuten. Er hatte ja dort eine ganze Menge von Schriftkundigen, Beschwörungspriestern, Wahrsagern, Sterndeutern, Zauberern, Zukunftspropheten an seinem Hofe versammelt. Das Hervorragendste, was es auf dem Gebiet des Okkultismus und der Wahrsagerei und der Zukunftsdeuterei und so weiter gab, die können mir doch den Traum sagen und dann bitte die Deutung. Und das musste auch so sein, denn wenn er ihnen den Traum erzählt hätte und sie hätten irgendwas gedeutet, dann wusste er nicht, ob das stimmt. Wenn sie aber in der Lage sind, den Traum ihm hervorzuholen und zu sagen, und dann die Deutung, dann weiß er, diese Männer sind wirklich von einem meiner Götter erleuchtet. Erst mit der Zeit geht dem Nebukadnezar es wohl auf, dass diese hervorragenden okkulten Fachgelehrten an seinem Hof tatsächlich nicht vermögen, ihm den Traum zu sagen. Erst hat er gedacht, es ist ein Komplott, deshalb wollen sie ihn mir nicht sagen. Die wissen schon, was ich geträumt habe, natürlich wissen die das, aber die wollen es mir nicht sagen, die schmieden ein Komplott. Und nachher geht ihm mit der Zeit auf, die können das wohl wirklich nicht. Nun ist er maßlos enttäuscht und aufs Neue erzürnt und sieht sich auf der ganzen Linie von diesen seinen Gelehrten getäuscht. Er entbrennt im Zorn. Diese ganzen Magier, sie sind alle des Todes, Daniel und seine Genossen auch. Und wir wissen aus Daniel 2, was der junge jüdische Gefangene in dieser schrecklichen Lage tut. Er bittet eine Frist und gibt im kühnen Glauben dem König ein Versprechen, Daniel 2, Vers 16. Und Daniel ging hinein und erbat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewährte, um dem König die Deutung anzuzeigen. Was ein Glaube schon in diesem jungen Mann, in diesem Glaubensmann Daniel, der ziemlich einzigartig in der Schrift steht, an dem wir gar keine Flecken und Fehler wahrnehmen, der, von dem wir so ein wunderbares Bild seiner Treue bekommen, sodass er uns wirklich ein Vorbild sein kann. Er geht mit seinen Mitverbundenen ins Gebet, er empfängt durch Offenbarung den Traum und die Deutung. Daniel 2, Vers 19, hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Und dann ist er nicht gleich zum König gerannt, sondern dann hat er sich erstmal herzlich bedankt und spricht ein mustergültiges und tiefes Dankgebet, Daniel 2, 20 bis 23. Dann geht er ohne langen Instanzenweg zum König und gibt alle Ehre dem Herrn. Gott hat mir das kundgetan. Dieser Traum, um den es hier geht in Daniel 2, ist das große Hauptthema des ganzen Buches Daniel. Parallel zu Daniel 2 läuft Daniel 7. Auch da geht es um etwa die gleichen Weltreiche, aber in einem etwas anderen Licht. Wir haben hier einen umfassenden Abriss der ganzen Weltgeschichte bis zur Offenbarung des Reiches Jesu Christi. Keine andere Einzelweissagung der Schrift bietet so präzise und kompakt eine Darstellung des Laufes der Weltreiche. Auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, muss ohne Kenntnis von Daniel ziemlich unverständlich bleiben. Was hat der König im Traum gesehen? Er sah die Gestalt eines menschlichen Leibes aus glänzendem Metall. Später in Daniel 7 wird uns berichtet, die prophetische Schau, die der Daniel selber hatte, der Prophet selber. Hier war es der heidnische König. Dem heidnischen König zeigt Gott die Außenseite der Weltreiche. Wie ist die Außenseite der Weltreiche? Glänzend und sehr human. Ob Moskau oder Washington oder Peking oder Bonn oder sonst was, wenn die Herren Diplomaten anreisen, miteinander essen, schöne Säle, da geht es also sehr glänzend zu und sehr human und sogar Gromyko ringt sich manchmal ein Lächeln ab, der sonst so säuerlich dreinschaut. Sehr human und sehr glänzend, doch ja, alles sehr nett. Nette Leute müssen das sein. Aber in Daniel 7, da wird dem Propheten das innere Wesen der Weltreiche gezeigt und ihrer Herrscher. Das innere Wesen sieht ganz anders aus. Raubtierhaft, raubtierhaft. Und was wir aus Daniel 7 und der Offenbarung Kapitel 13 lernen, die Weltreiche sind und bleiben raubtierhaft. Das hat ja die Friedensbewegung zumeist noch nicht recht verstanden. Viele gutwillige Leute, die es wirklich gut meinen, meinen, sie könnten den Charakter der Weltmächte ändern. Das geht so nicht. Da kann man ruhig eine Menschenkette bilden von Stuttgart nach Ulm oder um Fulda rum oder was. Ändert das das Geringste am Wesen der Weltreiche? Die sind raubtierhaft und bleiben raubtierhaft. Ob die auch so nett lächeln können manchmal, ein Gromyko oder Tschernenko, so ein alter harmloser Mann, nicht wahr, ein lieber Mann und Reagan und wie sie alle heißen, sind doch nette Leute, harmlos, oder? Aber wie sind denn ihre Waffen? Die sind von einer ungeheuerlichen Gefährlichkeit. Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott war mein vorletztes Buch über diese Fragen. Von außen glänzend und sehr human und sehr nett, von innen raubtiermäßig. Und Arthur Muhl sagt mit Recht, was in Daniel 7 im Nacheinander vorhanden ist. In Daniel 7, da haben wir die verschiedenen Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Sprung in die Endzeit, in Gestalt verschiedener Tiere, Löwe, Pardel, Bär und so weiter. Das ist bei dem Endzeittier von Offenbarung 13 gleichzeitig vorhanden, gleichzeitig global, universal ausgereift. Das ist das Zeichen der Endzeit, dass die Dinge, die in früheren Zeitaltern sich langsam entwickelt haben, in einer ungeheuren Konzentration, so gefährlich wie nie, so global wie nie, vorhanden sind in der letzten Zeit dieses Zeitalters, in dem wir uns ja wohl befinden. Und in Offenbarung 13 haben wir deshalb ein Tier, das all die Züge der früheren Tiere in sich vereinigt. Es geht also genau umgekehrt, wie es die Friedensbewegung erhofft. Es wird nicht am Ende doch endlich alles humaner und besser, sondern am Ende wird es so raubtierhaft wie nie zuvor. Stimmt's mit der Waffentechnik? Stimmt's mit der Welt von heute überein? Jawohl, es stimmt. Aber was ich auch schreiben konnte in dem Buch, die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott, ein Holocaust findet nicht statt. Ein atomarer Holocaust findet nicht statt. Dass diese Erde total entvölkert wird. Oder haben Sie schon mal gelesen im prophetischen Wort, der Herr Jesus kommt bei seiner Wiederkunft auf diese Erde. Sie ist leer, niemand mehr da. Ach so, hier waren einmal Menschen, die ich mit dem Vater zusammen ins Dasein gerufen habe. Nichts mehr da, die haben sich durch ihre eigene Torheit und Dummheit umgebracht. Das lässt Gott nicht zu. Ich habe das im Einzelnen begründet in dem Buch Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott. Aber zurück zu Daniel 2 und Daniel 7. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, wir sollen nicht uns als Raubtiere benehmen, tun wir ja auch nicht. Wir, zumal wenn wir gläubig sind, Gotteskinder sind, dann sollen wir das Wesen Jesu ausstrahlen, dann sollen wir zeigen, in einer Welt des Egoismus und des oftmals brutalen Egoismus, dass eine andere Gesinnung möglich ist. Friedensstifter sollen wir sein. Ohne uns der Illusion hinzugeben, wir könnten die ganze Welt im Nu so umdrehen. Sie wird einmal friedlich werden. Das Friedensreich wird kommen, wenn Jesus kommt. Vorher nicht. Vorher wird es schlimmer. Aber zurück zu dieser Gestalt, die der König im Traum gesehen hat, und die ihm hier gedeutet wird in Daniel 2. Ja, jetzt ist es an der Zeit, dass ich Ihnen einmal ein paar Verse vorlese. Daniel 2, 31 bis 38. Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz oder Kupfer oder Bronze, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen, und der Wind führte sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum, und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Ich nehme jetzt nur den Anfang der Deutung, Verse 37 und 38. Du, o König, du König der Könige! dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Da hat Gott wirklich in den engen Rahmen eines einzigen Traumes und hier in ein paar Verse einen Durchblick durch die gesamte Weltgeschichte von den Tagen Nebukadnezars an bis zur Wiederkunft Jesu Christi als König und Friedensreichbringer zusammengefasst. Der Stein, der da ohne Hände sich losreißt und an die Füße dieses Standbildes schlägt und das gesamte Standbild zermalmt, damit ist das Wiederkommen Jesu gemeint. Nicht das Wiederkommen Jesu, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen, 1. Thessalonicher 4, sondern das Wiederkommen Jesu als König aller Könige. Offenbarung Kapitel 19. Dieses Kommen in Macht und Herrlichkeit, worauf dann sein Reich aufgerichtet wird, das wird hier so beschrieben: Der Stein wird zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Das ist das Friedensreich. Und dieses Friedensreich, sagt Daniel 2, das Friedensreich Jesu, des Messias, was gleichermaßen jüdische wie christliche Erwartung ist. Dieses Friedensreich, das Jesaja so wunderbar beschrieben hat, Jesaja 2, 2 bis 4, Schwerter zu Pflugscharen steht dort, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Sie brauchen ihn nicht mal zu verweigern, weil es überhaupt nicht zu verweigern gibt, weil man gar nicht mehr zu den Waffen gerufen wird. Dieses wunderbare Friedensreich von Jesaja 2, 2 bis 4, das machen nicht wir, das macht der Herr. Ich habe mir erlaubt, bei der Auslegung von Daniel 2 ein ganz kurzes Stück von mir hinzuzufügen. Und zwar, der Prophet Daniel braucht zwei Wörtlein, um Franz Alt zu widerlegen. Franz Alt, Fernsehmoderator, ich habe gar nichts gegen den Mann, das mag ein tüchtiger Moderator sein, und wenn Sie fleißig Fernsehen, kennen Sie ihn ja. Ja, Franz Alt hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Frieden ist möglich und gibt sich leider der Illusion hin, man könne erwarten, in dieser Zeit mit der Bergpredigt Politik zu machen, und wir müssten das nun doch endlich machen. Ich verstehe aus der Not und Bedrohung unserer Zeit, dass ein Mann zur Feder greift. Aber ein Buch des Glaubens ist es nicht. Und wenn er sagt, er habe ein Damaskuserlebnis mit der Bergpredigt gehabt, das Wort Damaskuserlebnis kann ich nicht akzeptieren. Denn Damaskuserlebnis, was ist denn das? Paulus hatte ein solches. Hat Paulus, als er bei Damaskus blind zu Boden geschmettert war, hat er die Ärmel aufgekrempelt, so, und jetzt werde ich der eifrigste Missionar, den die Welt gesehen hat, oder war er völlig am Ende? Damaskuserlebnis bedeutet, Herr, ich bin am Ende. Ich kann überhaupt nichts mehr, ich weiß nichts mehr, du musst alles machen. Und das vermisse ich, diesen Ton, diesen Klang, vielmehr ist in dem Buch der Klang, ich könnte Ihnen das durch Zitate belegen, wir müssen das alles machen. Und das stimmt nicht. Und der Prophet Daniel braucht, um Franz Alt in diesem Punkt zu widerlegen, zwei Wörtlein, ohne Hände. Dieses Friedensreich, dieser Stein, der herunterkommt und füllt nachher die ganze Erde, ohne Hände, ohne Handanlegung, ohne Menschenhand, von Gott, so wie Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich kommt nicht durch menschliche Bestrebungen und noch so gut gemeinte Friedensbestrebungen zustande. Es geht nicht so mit dem Reich Gottes, dass die Welt immer christlicher wird und immer friedlicher. Und eines Tages können wir sagen, so Herr Jesus, du kannst kommen, es ist alles bereit. Die Welt ist friedlich und ruhig, die Welt ist wirklich friedlich und die Schwerter sind alle in Pflugscharen verwandelt und die Löwen in Lämmer. Herr Jesus, es ist soweit, du kannst kommen. Gerade so geht's nicht. Große Illusion. Umgekehrt geht's. Auf den Trümmern der Weltreiche richtet Gott sein Friedensreich einmal auf. Auf den Trümmern des letzten antichristlichen Weltreiches, das ja noch kommen wird. Dieser Traum war ja nun für den Nebukadnezar durchaus auch schmeichelhaft, nicht wahr? Wenn man gesagt bekommt, du bist ein König der Könige. Sogar der Gott des Himmels erkennt an, du bist nicht nur ein König, du bist ein König der Könige. Und dir hat Gott selber Macht und Gewalt gegeben über die damals bekannte Erde und Welt. Ja, aber nun schauen wir uns dieses Standbild einmal an. Das steht auf schwachen Füßen. Dieses Standbild hat einen abnehmenden Wert und ein abnehmendes spezifisches Gewicht. Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton. Es wird nach unten zu immer leichter, oben ist es am schwersten. Wenn man so etwas baut, das kann leicht stürzen. Der Stuttgarter Fernsehturm würde schon gar nicht mehr stehen, wenn man den oben hoch ganz schwer gemacht hatte, aus Blei oder schwerstem Metall oder Gold und unten ganz leicht. Ich habe mir erzählen lassen, und das ist ja klar, dass man solche Türme unten schwer macht und oben leichter. Und ich wohnte lange Jahre in einem Hochhaus in Stuttgart, und da hörte ich, dass die obersten zwei Stockwerke etwas leichter gebaut sind, weshalb man da oben auf dem Dach nicht so laut herumtollen sollte. Unten schwer, oben leicht, so baut man natürlich, nicht unten leicht und oben ganz schwer. Das ist doch keine Statik. Kein Wunder, dass dieses Standbild der Weltreiche auf schwachen Füßen steht. Der Wert nimmt immer mehr ab. Der Wert nimmt immer mehr ab. Und heute sieht man sich in der Welt allüberall vergeblich um nach weisen Königen und weisen Herrschern. Heute haben wir doch, wohin wir blicken, mehr oder weniger Technokraten am Werk. Wo sind weise Herrscher vom Schlage eines David und Salomo? Abnehmender Wert, abnehmendes spezifisches Gewicht. Aber auf der anderen Seite, eigenartigerweise, haben wir auch eine Zunahme, nach unten zu haben wir eine Zunahme an Nützlichkeit. Darauf hat einmal ein russischer Ausleger hingewiesen, ein russischer Bruder, Wladimir Gelesnow. Ich habe zu Hause eine Schrift von ihm, die kommende Endzeit und ihre Schrecken, längst vergriffen, kann man nicht mehr kaufen. Wladimir Gelesnow, die kommende Endzeit und ihre Schrecken, auch über Daniel, 1939 im Konkordanten Verlag erschienen, aber in der Schweiz. Und da habe ich etwas sehr Feines von diesem Gelesnow gefunden, ein geradezu prophetisches Wort. Das beleuchtet unsere Zeit und das gilt noch heute. Er sagt, wir haben bei diesem Standbild einen merkwürdigen Widersinn, eine fortschreitende Verminderung und eine fortschreitende Verbesserung. Von oben nach unten, Gold, Silber, Erz, Eisen, Ton, da wird es immer wertloser, aber auch wiederum immer nützlicher für den Gebrauch. Von Gottes Seite aus wird es mit den Weltreichen immer unwürdiger und gerichtsreifer, von der Menschenseite aus immer fortschrittlicher und immer menschenwürdiger. Es wird doch immer besser auf Erden, oder nicht? Immer demokratischer, immer mehr Rechte der Massen. Gelesnow schrieb damals den Satz, dass Zunehmen der Gesetzlosigkeit wird begleitet von einem Zunehmen von Wohlstand, Wissenschaft, Erfindung, Kunst, Handel und immer mehr Rechten der Massen. Und ich meine, das ist eine wirklich prophetische Aussage, die unsere Zeit beleuchtet, unser Jahrhundert beleuchtet. Das Zunehmen der Gesetzlosigkeit, wie der Herr Jesus sagt, Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe der vielen erkalten. Die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Ach, das könnte ich Ihnen belegen auf mancherlei Weise. Sie brauchen nur über Kriminalistik-Statistiken etwas zu lesen in der Zeitung. Diebstahl und alles Mögliche nimmt zu. Das Zunehmen der Gesetzlosigkeit mit dem Höhepunkt im Menschen der Sünde, dem Antichristen, da wird es seinen Höhepunkt finden, diese Gesetzlosigkeit, wird auf der anderen Seite begleitet von einem Zunehmen von Wohlstand, Wissenschaft, Erfindung, Kunst, Handel und immer mehr Rechten der Massen. Auf der einen Seite müssen wir sagen, diese Welt wird immer gesetzloser. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, die Welt wird immer schöner, immer bequemer. Jede neue Autoserie, die kommt, da haben sie wieder was Besseres erfunden, um dem Menschen das Leben noch bequemer zu machen. Wunderbar, die Maschinen, die Erfindungen, es wird doch immer besser. Du hast es doch immer bequemer. Die Hausfrau hat es immer besser, der Autofahrer hat es immer besser. Also es wird doch wirklich immer besser auf der Erde. Nur das Innere des Menschen, der Charakter, da ist es umgekehrt. Die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Ein Zunehmen der Gesetzlosigkeit. Und auf der anderen Seite, scheinbar, wird doch immer schöner. Aber wo bleibt denn bitte die Dankbarkeit und die Freude und die Zufriedenheit? Stattdessen ein zunehmendes Aufbegehren. Die Gestalt ist untergliedert also in das Haupt von Gold. Du bist das Haupt von Gold, wird dem König ohne Umschweife gesagt. Na, wie konnte der sich fühlen? Wie konnte der sich fühlen, dass der Mann hochmütig wird? Das kann man sich ja leicht vorstellen. Nebukadnezar, dem König der Könige, dem bedeutendsten Herrscher, wird gesagt, du bist das Haupt von Gold. Na, wenn das nicht schmeichelhaft war, der konnte mal mit Recht sagen, nach mir geht's abwärts. Es wird keiner mehr sein wie ich. Brust und Arme von Silber, ein zweigeteiltes Reich, das medisch-persische Reich. Bauch und Lenden von Erz, das griechische Weltreich Alexanders des Großen. Schenkel oder Beine von Eisen, das römische Weltreich, das sich ja dann in Ost- und Westrom unterteilte. Und jetzt geht die Prophetie aufs Ende zu, springt ans Ende hinüber, Beils von Ton. Und das ist eine Sache, die für unsere Zeit aktuell ist. Wir leben ja nicht mehr in der Zeit eines babylonischen, neubabylonischen, chaldäischen Weltreichs oder medopersisch-griechisch, sondern wir leben in der Zeit der Füße, die aus den Beinen herauskommen, zweigeteiltes römisches Weltreich. Und die Prophetie sagt in der Deutung, in den Tagen dieser Könige, endzeitlicher Zehn-Staaten-Bund, da wird dieser Stein kommen. Ich will es wörtlich vorlesen, Vers 44, in den Tagen dieser Könige, Eisen und Ton vermischt, Zehn-Staaten-Bund, Füße, Zehen der Füße. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen, weil du gesehen, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände. Man könnte hier noch einige Fragen dazu stellen. Man könnte zum Beispiel fragen, warum beginnt hier nach dieser Prophetie die Weltgeschichte erst mit Nebukadnezar? Es gab doch vorher schon mächtige Reiche, assyrisches Weltreich, Ägypten. Dexels Bibelwerk, das ich zu Hause habe, kann man aber nicht mehr kaufen. Ein lieber Bruder hat es mir einmal vererbt. Dexels Bibelwerk sagt, tatsächlich verhielt sich das babylonische Weltreich der Chaldäer zu allen Folgenden wie ein Haupt zu einem Leibe. Mit Nebukadnezar gab es zum ersten Mal Weltmonarchie, wo verschiedene Völker beisammen sind, um sich einer gemeinschaftlichen Lebensordnung zu fügen. Du bist das goldene Haupt, so wird ihm gesagt. Absolute Monarchie, unbeschränkte Herrschaft, unumschränkte Machtbefugnis. Damit kam er der Struktur seines Regierungssystems nach, der göttlichen Regierungsform am nächsten. Denn was ist die göttliche Regierungsform? Wie wird Gott einmal in seinem Reiche regieren in Jesus Christus? Nicht als Diktator, aber auch nicht demokratisch. Die göttliche Regierungsform ist nicht Demokratie. Im tausendjährigen Reich, da wird der Herr Jesus nicht auf Stimmenfang ausgehen müssen und dran denken, komme ich gut im Fernsehen an, damit ich gewählt werde. Solche Dinge gibt es natürlich im Königreich Gottes nicht. Aber Gott will auch nicht als Diktator herrschen, sondern ein guter, gerechter König, wovon David eine Abschattung war oder auch Salomo. Unumschränkte göttliche Herrschaft eines weisen und gerechten Königs. Das ist die göttliche Regierungsform und der kam der Nebukadnezar sehr nahe. Nebukadnezar tötete, wen er wollte, ließ leben, wen er wollte, erhöhte, wen er wollte und erniedrigte, wen er wollte. Daniel 5, Vers 19. Ströter schrieb 1914, das war also vor dem Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und lange vor Hitler, Ströter schrieb 1914, diese unumschränkte Herrschaft, die das Vorrecht des Allerhöchsten selber ist, wird von Gott selbst als die goldene gewertet. Die Tragik dabei sei allerdings, bei dem gründlich verkehrten Ich-Wesen des Menschen setzt sich sein Herrscherbewusstsein immer auf Kosten der Freiheit und des Lebens seiner Mitmenschen durch. Und das Minderwertigerwerden im Standbild, das erklärt Ströter darin, dass es immer mehr zu einer Beschränkung dieser absoluten Herrschaft kommt.
Im Medo-Persischen Reich, da gab es bereits eine Zweiteilung. Darius der Meder war außerdem eingeschränkt durch das Gesetz der Meder und Perser, das man nicht ändern durfte. Meder und Perser, die beiden Seiten der Brust, die Arme einerseits Phönizien und Ägypten, andererseits Lydien und das Gebiet der kleinasiatischen Griechen. Dann kommt das Dritte Reich, ich meine nicht Hitler, das Dritte Reich in unserem Standbild, Bauch und Lenden von Erz, das griechisch-mazedonische Weltreich, 13 Jahre ununterbrochenen Siegeslaufes des jugendlichen Alexander, der weinte, als es nichts mehr zu erobern gab. Trotz seiner beispiellosen Ausdehnung eine noch stärkere Beschränkung der Alleinherrschaft, selbst bei dem stürmischen Alexander durch den Willen seiner Feldherren, die sich ja auch später in sein Erbe teilten. Das Vierte Reich ist dann Rom, Schenkel und Füße aus Eisen. Es teilt sich im 4. Jahrhundert nach Christus in ein Ost- und Weströmisches Reich. Trotz der Härte des Eisens keine Alleinherrschaft wie bei Nebukadnezar, sondern bunte Mischung von Konsuln, Tribunen und Cäsaren. In den Füßen, in diesem Gemisch von Eisen und Ton, sah Sträuter 1914 das Gemisch von Militarismus und Demokratie, die sehr verschieden sind voneinander und doch ohne einander nicht auskommen. Die verschiedenen Ausleger urteilen sehr verschieden über diese Füße und Zehen von Eisen und Ton, die sich mischen, aber nicht aneinander haften. Viele Ausleger, auch Wolfgang Jugel in Gnade und Herrlichkeit und viele andere, in manchen Büchern aus dem Schulte Verlag von Lindsay zum Beispiel, deuten diese 10 Füße auf die EG, die Europäische Gemeinschaft, die zurzeit wie viele Mitglieder hat? 10 Staatenbund. Und wer ein prophetisch geschultes Auge hat, der achtet auf solche Dinge. Der liest die Zeitung mit der Bibel im Kopf. 10 Staatenbund. Es mag ja sein, schreibt Wolfgang Jugel, schrieb er einmal, dass die Zahl schwanken wird, dass vielleicht noch welche dazukommen, Spanien, Portugal. Es mag sein, dass wieder welche abspringen, unsichere Kantonisten wie Dänemark oder Irland, England. Es mag dann sein, dass am Ende doch die Zahl wieder auf 10 einpendelt. Andere sehen im Ton das Haus Israel nach Jeremia 18, Vers 6. Ton, auch Schädel, der Nachfolger von Sträuter bei der Herausgabe der Zeitschrift Das prophetische Wort. Schädel schreibt in dem Sinne, erst in der Endzeit tritt Israel in den Völkern stark in den Vordergrund als der Ton, was eine Schwächung der Staatsgebilde bedeute und keine Stärkung. Sie seien untergemischt, nicht assimiliert. Langenberg vergeistigt es etwas, er sieht im Eisen den Egoismus, im Ton die allgemeine Menschheitsverbrüderung. Interessant war mir eine neue Auslegung des Buches Daniel. Wer eine neue Auslegung sucht, die gibt es im Brockhaus Verlag Wuppertal von Gerhard Meyer Tübingen. Und das ist eine sehr fleißige Arbeit, 400 Seiten schreiben über Daniel und dabei 50 Werke einsehen, deutsche, englische, kanadische. Das ist eine Arbeit. Und er hat da sehr viel zusammengetragen, Gerhard Meyer, Daniel. Er denkt bei den Füßen mit den 10 Zehen an die Nachfolgestaaten des Römischen Reiches als an ein fünftes Reich. Und dazu könnten zum Beispiel gehören Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Portugal, Holland, Rumänien, die USA und sogar als Nachfolger Ostroms Russland. Sie seien trotz aller Feindschaft von gemeinsamer Herkunft und Verwandtschaft, Kultur und Rechtstradition geprägt. Ich stelle Ihnen jetzt einfach mal mehrere Auslegungen nebeneinander, denn diese Füße und Zehen haben nun einmal verschiedene Auslegungen erfahren. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen untereinander mischen. Bruder Muhl denkt an eine Wiederholung dessen, was es in 1. Mose 6 schon einmal gab. Engel, Göttersöhne kamen auf die Erde herab und vermischten sich mit dem Samen der Menschen, woraus die Titanen entstanden. Marius Bahr hat ein Buch geschrieben, Nahost, und er war Missionar im Islam, kennt sich sehr gut aus im Islam. Mir hat es gefallen in diesem Buch von Marius Barth, nicht alles, aber mir hat es sehr gut gefallen, dass er schreibt, Allah ist niemals unser Gott und Vater. Wir sollen niemals auf solch einen Religionsmischmasch hereinfallen, wenn gesagt wird, wir haben alle einen Gott. Und es ist einfach nicht richtig, wenn ein Carter und ein Sadat und ein Begin, wenn die beieinander stehen und Carter sagt, wir haben ja alle den gleichen Gott. Das konnte er wohl noch machen mit Begin. Ein Gott, der Vater des Herrn Jesu Christi und für Begin der eine Gott Jehova. Aber das kann er nicht machen mit Sadat, das kann er nicht machen mit einem Mohammedaner, denn die glauben ja an Allah. Und von Allah wissen wir, der hat keinen Sohn, zeugungsunfähig, der hat keinen Sohn. Während es für unseren Gott und Vater kennzeichnend ist, keine Nebensache, eine Hauptsache, dass er eben Vater ist. Und Allah ist niemals Vater. Allah ist so wenig unser Gott und Vater wie der Koran, die Bibel. Da stehen ein paar Dinge aus der Bibel abgeschrieben, aber sonst ist das etwas ganz anderes. Eine finstere Gesetzesreligion hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Da fehlt der Freudenklang des Evangeliums und der Befreiung. Marius Barth sieht es alles vom Standpunkt des Islam aus und meint, es handle sich um einen 10-Staaten-Bund islamischer Länder. 1968 hätten sich 10 Söhne Ismaels zur Organisation arabischer ölausführender Länder zusammengeschlossen. Dies müssten noch nicht genau die endzeitlichen 10 Könige sein, von Offenbarung 17, Vers 13, doch auch diese 10 Könige würden Söhne Ismaels, also Araber sein. Und wenn man nur die EG im Blickfeld habe, sei das eine eurozentrische Verkennung endzeitlicher Aussagen. Wer sich für dieses Thema sehr interessiert, endzeitlicher 10-Staaten-Bund, dem sei gesagt, außer Daniel 2 muss man dann natürlich auch beachten, Daniel 7 und Offenbarung 17. Daniel 2, Daniel 7, Offenbarung 13, Offenbarung 17. Alle diese Aussagen muss man dann beachten. In Daniel 7 erfahren wir zum Beispiel, dass der Antichrist, wenn er kommt, wenn er emporkommt, einen 10-Staaten-Bund bereits vorfindet, 10 Könige sind da, 3 von ihnen, oder Hörner, 10 Hörner, 3 von ihnen erniedrigt er. Die wollten wohl aus der Reihe tanzen, die wollten wohl nicht richtig mitmachen, die werden also gedemütigt, erniedrigt oder ausgewechselt, sodass es wieder 10 sind. Und die Offenbarung spricht im 17. Kapitel von den 10 Königen, die dem Tier zujubeln, die eines Sinnes sind mit dem Tier. Wenn der Antichrist herrscht, gibt es also einen 10-Staaten-Bund, der ihm völlig zujubelt. Und das ist ja bei Diktatoren so, und das wissen wir ja aus den Ostblockländern, siehe Absage des Honecker-Besuches in Diktaturen und solchen ähnlichen Gebilden, da muss man, da darf man nicht aus der Reihe tanzen, sonst wird man erniedrigt. Das geht nicht, und das macht auch der Antichristen. Wenn 3 von diesen 10 nicht richtig mitmachen wollen, werden sie erniedrigt oder ausgetauscht. Ein 10-Staaten-Bund bleibt dann übrig, die eifrig Beifall klatschen dem Tier, dem letzten Weltherrscher, den man den Antichristen nennt. Deswegen muss aber Marius Barth nicht ganz Unrecht haben. Mir ist aufgefallen, dass in Offenbarung 17 eigentlich die Rede ist von 2 Bündnissystemen des Endes. Und da mag es durchaus sein, dass es ein europäisches Bündnissystem gibt und ein östliches. Denn in der Offenbarung 17 ist die Rede auf der einen Seite von den Zähnen, die dem Tier völlig eine Meinung mit ihm sind, hundertprozentig einig. Und auf der anderen Seite gibt es die Hure Babylon, das Finanzzentrum, Luxus, Okkultismus, Geld und was sich da alles angesiedelt hat in der Weltmetropole Babylon, die hat die Herrschaft über die Könige der Erde. Da gibt es also noch diese weitere Verbindung Könige der Erde mit Babylon und Tier mit dem 10-Staaten-Bund. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht, wenn ich jetzt nicht sage, der und der hat Unrecht und der hat Recht. Nehmen wir das alles einmal zur Kenntnis und denken wir bitte weiter darüber nach. Lesen wir unsere Zeitung mit der Bibel in der Hand. Lesen wir die Bibel als solche, die die Zeit betrachten. Entscheidend ist, dass während der Existenz eines 10-Staaten-Bundes in der Zeit dieser Könige, früher oder später, Jesus kommt, das sollte uns wachrufen, denn wir leben ja bereits in der Zeit eines Zehn-Staaten-Bundes. Wir sind in die Endphase der Dinge eingetreten und wir haben unsere Zeit wach zu beobachten. Ich empfehle, dass man vielleicht zu Hause noch einmal Daniel 2 liest, auch Daniel 7 und vielleicht Offenbarung 17. Jetzt haben Sie Schularbeiten genug und ich will damit aufhören. Amen. Eines einzigen Traumes band. Da soll heute Vormittag die Rede sein von Nebukadnezar persönlich und Gottes Wegen mit ihm. Wir wollen uns diese Gestalt des heidnischen Königs einmal anschauen. Und da sehen wir einen eigenartigen Doppelsinn darin. Auf der einen Seite wird diesem König Nebukadnezar von Gott selbst ein hoher Wert zugebilligt. Auf der anderen Seite ist er ein Modell, Abschattung, Schattenbild des kommenden Antichristen und sogar des Teufels selber. Es gibt ja Doppelsymbolik in der Schrift. Denken wir an Löwe, denken wir an Schlange. Schlange, Löwe weist hin auf den Satan. Aber es gibt auch einen Löwen aus Juda und der Herr Jesus selber vergleicht sich auch mit der erhöhten Schlange. So haben wir auch hier bei Nebukadnezar dieses Doppelte. Auf der einen Seite wird ihm ein hoher Wert zugemessen. Und was wir gestern Abend gesehen haben, dieses Standbild, das er im Traum gesehen hatte, und dass Daniel, der junge jüdische Gefangene, ihm wieder ins Bewusstsein rücken darf, A, den Traum und B, die Deutung, was dem König in diesem Standbild gesagt wurde als Deutung, war ja durchaus schmeichelhaft für ihn. Ich lese nochmal Daniel 2, 37 und 38. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Und dann geht es weiter, nach dir, o großer König der Könige, da wird es fortschreitend abwärts gehen. Ein so außerordentliches Exemplar wie dich wird es nicht mehr geben. Du bist einzigartig. Du bist ein König der Könige. Und die Herrschaft, die du hast und die Macht, die hat der große Gott des Himmels dir gegeben. Auf der anderen Seite, wie wir noch sehen werden, ist er durchaus ein Modell, ein sehr zutreffendes Modell des Antichristen selber und des Teufels. Jesaja zieht bekanntlich Linien. In Jesaja 14, in dem er da vom König von Babel redet, gewiss, das war in einer früheren Zeit, etwa 100 Jahre früher, wirkte Jesaja, und doch dürfen wir das sicher auch einmal auf Nebukadnezar, den späteren König von Babel, beziehen. Dem Wesen nach trifft das auch auf ihn zu. Und es ist ja bekannt, dass Jesaja 14, 12 bis 14 etwas andeutet vom Sturz des Luzifer. Satan, Luzifer wurde zum Teufel, denn der Teufel wurde nicht als Teufel geschaffen. Wenn es jemand anders sieht, wollen wir nicht böse streiten, aber ich bin der Meinung, Gott ist Licht, in ihm wohnt überhaupt keine Finsternis. So sagt ja die Schrift, und aus einem, der nur Licht ist und in ihm ist überhaupt keine Finsternis, 1. Johannes 1,5, kann auch Finsteres nicht kommen. Es kann nur in einem guten und tadellosen Zustand das All aus ihm hervorgegangen sein, und dann, als es außer ihm war, war damit die Möglichkeit eines Sturzes und Falles, einer Eigenständigkeit des Geschöpfes, einer Absonderung des Geschöpfes, sich ins Eigenwesen zu stellen und damit der Verfinsterung gegeben. Und Jesaja 14, 12 bis 14, dort haben wir einfach Worte, die über ein kleines Menschenleben und sei es das eines Königs weit hinausgehen. Und wir sind ja nicht gewohnt, die Bibel als orientalische Übertreibungen anzusehen, sondern als das Wort Gottes bis in den Buchstaben. Und so muss hinter dieser Gestalt, die hier geschildert wird, ein anderer und das Los eines anderen, des Feindes selber deutlich werden. Wie übrigens auch in Hesekiel 28 beim Fürsten von Tyrus. Jesaja 14, 12 bis 14, wie bist du vom Himmel gefallen, du Luzifer, Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Kann man auch einmal auf Nebukadnezar beziehen. Er hat ja auch, wie wir heute sehen werden, einen ganz tiefen Sturz erlebt. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Und wie ich schon gestern Abend sagte, die Regierungsform und die absolute Machtfülle, die unumschränkte Herrscherfülle eines Nebukadnezar kommt der göttlichen Regierungsform nahe, am nächsten. Nicht das innere Wesen im Herzen dieses Königs, aber die Struktur seiner Regierung. Denn auch Gott ist absoluter Herrscher. Und von Nebukadnezar heißt es Daniel 5, Vers 19. Daniel 5, Vers 19. Wen er wollte, tötete er, wen er wollte, ließ er leben, wen er wollte, erhob er, wen er wollte, erniedrigte er. Und wir haben gesehen, dass bei allen folgenden Weltreichen, Medo-Persien, Griechenland und sogar Rom, diese Art von absoluter Monarchie in der Weise nicht mehr gegeben war, wie bei Nebukadnezar, dem goldenen Haupt. Und Dexels Bibelwerk weist darauf hin, und gibt eine Antwort auf die Frage, die einem ja kommen kann in Daniel 2. Wieso beginnt denn hier die Weltgeschichte mit Nebukadnezar? Es hat doch vorher großartige Reiche gegeben. Aber hier beginnt die Weltreichsprophetie mit Nebukadnezar. Tatsächlich, sagt Dexels Bibelwerk, beginnt mit ihm in gewissem Sinne Weltmonarchie. Und so wie er verschiedene Völkerschaften zu einigen suchte und unter seine Fittiche nahm, das hat es in der Weise vorher noch nicht gegeben. Und nun schauen wir uns diese Gestalt noch etwas im Einzelnen an. Ich habe gestern Abend schon Professor Streuter zitiert, 1846 bis 1922. Die Auslegung des Buches Daniel, die er niedergeschrieben hat, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, die soll ja in Gnade und Herrlichkeit zum Abdruck kommen und wir haben schon damit begonnen. Nehmen Sie sich Probenummer mit, wer die Zeitschrift noch nicht kennt, es liegen welche auf dem Büchertisch. Und die Auslegung Streuters wird aber durch weitere andere Auslegungen, alte und neue, ergänzt jeweils. Ich freue mich sehr über diese Auslegung. Und sie ist in keiner Weise überholt. Freilich war Streuter kein besonderer Freund von Demokratie. Und er sagt bei der Auslegung dieses glänzenden Standbildes, das wir gestern Abend betrachtet haben, es geht von der absoluten Herrscherfülle immer tiefer hinab bis Eisen und Ton gemischt, Militarismus und Demokratie, und er äußert sich durchaus ironisch über Demokratie. Nun, er lebte 1914, da hatten wir einen Kaiser. Und da waren diese Deutschen durchaus noch national bewusst und hatten kein gestörtes Verhältnis zu ihrer Nation, wie wir vielleicht heute. Da war man voll nationaler Begeisterung, obwohl auch kritische Töne bei Streuter nicht fehlen natürlich. Aber über Demokratie ist er so sehr ironisch, dass es bald dahin kommt, dass jeder Genosse mit dem Stimmzettel bestimmen kann, wer da regieren wird. Und wir müssen das aus der Zeit heraus begreifen. Wir haben Hitler erlebt, die Älteren, wir haben 1945 erlebt, und da war man heilfroh, dass anstelle der Diktatur eine Demokratie getreten ist, dass man die freie Meinungsäußerung hat, und für die sind wir herzlich dankbar. Wir verkennen nicht die großen Schattenseiten der Demokratie, die Wahlversprechungen, die nicht eingehalten werden, das Hinterherlaufen hinter dem Image. Image, kennen Sie dieses neudeutsche Wort? Wie komme ich im Fernsehen an? Nicht wahr? Werde ich auch wiedergewählt? Lächle ich auch richtig, liebe Frau? Fragt dann ein hoher Politiker. Nein, du musst dich anders drehen im Fernsehen. Das sind schwere Schattenseiten, das Hinterherlaufen hinter der Gunst der Massen. Und die Wahrheit ist doch nicht bei der Masse. Deshalb ist die göttliche Regierungsform, die einmal im Reiche des Christus herrschen wird, nicht Demokratie. Da wird nicht dauernd gewählt, ob man dem Herrn Jesus Christus für ein paar Jahre weiter die Herrschaft gestattet. Aber es ist auch nicht Diktatur. Kalte, blutrünstige Diktatur ist genauso wenig, noch weniger die Art unseres Gottes. Von dem Herrn Jesus steht geschrieben, wenn er als König herrscht, dann wird er die Völker weiden. Dann wird er die Völker weiden, wie ein Hirte die Schafe, ist er um ihr Gutes besorgt. Das ist göttliche Regierungsform. Allerdings in absoluter Machtfülle, in unumschränkter Herrschaft. Und dafür war der Nebukadnezar nach einer Seite hin ein Bild. Professor Streuter schrieb, auch die Kapitel Daniel 3 bis 6 sind durchaus prophetisch. Diese Kapitel, die zunächst nicht den Eindruck machen, Prophetie zu enthalten. Drei Männer im Feuerofen und so weiter. Was doch geschichtliche Berichte sind. Streuter sagt, auch sie sind durchaus prophetisch. Es gibt nicht nur Wortprophetie, sondern auch Tatprophetie. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament den Propheten Jona. Und von dem haben wir ja keine großen prophetischen Botschaften über Israel und die Völker, sondern er stellt in seinem Erleben prophetisch etwas dar. Wie der Jona im Bauch des Fisches war, also der Menschensohn, ein Abbild Jesu und auch ein prophetisches Abbild Israels durch das, was er erlebt. So haben wir im Buche Daniel mehrere Typen auf den kommenden Antichristen. Wie es im Alten Testament eine Typologie auf Jesus Christus hingibt, und da könnten wir eine ganze Reihe von Gestalten nennen, und Sie könnten sicherlich welche nennen, der David, der Salomo und eben der Jona und viele andere, der Isaak, Vorbilder auf Christus nach irgendeiner Seite hin, so gibt es auch Antichristen-Abschattungen, Vorschattungen im Alten Testament. Und im Buche Daniel haben wir deren gleich drei: Nebukadnezar, Belsatzar, Darius. In Daniel 3 bis 6 Antichristentypen. Dabei ist Nebukadnezar die eindrucksvollste und am ausführlichsten geschilderte Gestalt. Der hochbegabte Monarch, Zuchtrute Gottes gegen sein widerspenstiges Volk Israel, wird in Kapitel 2 des Buches Daniel in der Weisheitsfrage zu Schanden. In Kapitel 3 in der Machtfrage und in Kapitel 4 in der Frage der ganz persönlichen Herzensüberhebung wird er von Jehova gestellt, überführt und zurechtgebracht. Und es ist wunderbar, wie Gott diesen stolzen, großen König in seine Schule nimmt. Und das können wir und wollen wir einmal feststellen, nachschauen, anschauen in Daniel 2, 3 und 4. Am Ende dieser Kapitel kommt es dann jeweils zu einem Rühmen und Loben dieses Monarchen. Und wir sehen, wie er von Kapitel 2 über 3 bis 4 eine Lektion nach der anderen lernt. Gott nimmt ihn in eine Schule. Gott zeigt, wie er auch mit einem Nebukadnezar fertig wird. Gott zeigt, wie er auch mit den Stolzen und Großen mit den Starken fertig wird. Er hat auch die Starken zum Raube. Und was wir hier also bei Nebukadnezar persönlich heute betrachten wollen, heute früh, das ist zugleich immer modellhaft zu sehen. So kann Gott auch mit den Großen, Starken und Stolzen fertig werden, durch Gericht hindurch, durch Zerbruch hindurch, durch tiefen persönlichen Zerbruch. Und wir sehen also einen Fortschritt in dem jeweiligen Reagieren, in der jeweiligen Reaktion des Königs, der zunächst ein ganz heidnischer König ist. Und diese heidnischen Könige damals, die Heiden, hatten einen ganzen Götterhimmel, da war für vieles Platz. Und er hatte seinen Marduk Bel, dem er diente. Nun, Kapitel 2. Wir schauen uns jetzt einleitend einmal an die Lobpreisungen dieses Königs. Die werden immer besser. Von Kapitel zu Kapitel wird es immer besser. Von Daniel 2 nach Daniel 3 nach Daniel 4, bis wir in Daniel 4 einen großartigen Lobpreis dieses Königs haben. So großartig, dass Streuter fragt, ob wohl alle Christen ihm das so von Herzen nachsprechen können und da auf gleicher Höhe liegen in ihrem Lob Gottes, wie der zurechtgebrachte heidnische Monarch. Aber zunächst Daniel 2, seine Reaktion ganz persönlich. Wie reagiert er, nachdem er das Wunderbare erlebt, dass der junge jüdische Gefangene, den er da 606 vor Christus in sein Land geholt hatte, dass der das vermag, was alle Weisen und Zauberer und Beschwörungspriester und Zukunftsdeuter, die er dort in der Magierzunft versammelt hatte, nicht vermochten? Er brachte ihm den Traum und er brachte ihm die Deutung. Wie reagiert der König? Daniel 2, 46, 47. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an. Und er befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Typisch heidnisch, typisch menschlich, er muss ja anerkennen, er kommt ja gar nicht drum herum, dass dieser Daniel ihm etwas Außerordentliches hat kundtun können und nun betet er das Geschöpf an anstelle des Schöpfers. Wie es in Römer 1 auch einmal gesagt wird, sie geben dem Geschöpf die Ehre statt dem Schöpfer. Er fällt vor Daniel nieder auf sein Angesicht und betet Daniel an. Stellen wir uns diese Situation einmal vor, wie peinlich, der große König, das goldene Haupt. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat, überall wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes, Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über alle gemacht. Du bist das Haupt von Gold. Was macht das Haupt von Gold? Es geht auf die Knie vor einem 15- oder 16- oder 17-jährigen jüdischen Gefangenen und betet ihn an. Und dann sagt er, ja, ich komme gar nicht drum rum, euer Gott. Also der kann etwas. Das ist ein Offenbarer der Geheimnisse. Das ist wirklich ein Gott der Götter. Für ihn existiert ein ganzer Götterhimmel. Da gibt es eine Vielzahl von Göttern. Polytheismus, nicht Monotheismus. Vielgötterei, nicht nur ein Gott. Und da macht es ihm keine Schwierigkeiten, auch den Gott der Juden stehen zu lassen. Ja, nun muss er sogar zugeben, euer Judengott, der kann noch ein bisschen mehr als mein Gott Marduk. Am Anfang des Propheten Daniel wird ja gesagt, Daniel 1, 1 und 2, nach der Belagerung Jerusalems, 606 vor Christus, als er zum ersten Mal vor Jerusalem erscheint, Nebukadnezar, da nimmt er zunächst einen Teil der Geräte des Hauses Gottes und bringt sie in das Land Sinai. Die Geräte bringt er in das Schatzhaus seines Gottes. Und damit gibt er zu verstehen, mein König ist stärker als, mein Gott ist stärker als der Gott der Juden. Nun aber sieht er es anders. Nun aber hat er schmerzlich lernen müssen, euer Gott ist größer. Er ist noch weit davon entfernt zu sagen, euer Gott ist der einzige, wahre, lebendige Gott. Davon ist er weit entfernt. und er betet immer noch das Geschöpf anstelle des Schöpfers an. Typisch heidnisch und doch eine gewisse Anerkennung. Wie reagiert er in Daniel Kapitel 3, 28 bis 29? Ich komme nachher auf die Geschichte im Einzelnen nochmal zurück, was sich dort abgespielt hat. Die Männer im Feuerofen, die Gott, der Gott Israels, wunderbar errettet. Wie ist nun seine Reaktion? Das klingt schon besser. Daniel 3, 28 bis 29. Nebukadnezar hob an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben und keinem Gott zu dienen noch ihn anzubeten als nur ihren Gott. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes spricht, wider den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte oder Misthaufen oder Trümmerhaufen, sagen andere Übersetzer, gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Das klingt schon besser als der Lobpreis in Kapitel 2, die Anerkennung in Kapitel 2. Gepriesen sei dieser Gott, der so wunderbar zu erretten vermag, die Leute, die meinen Befehl, des Königsbefehl, übertreten haben. Aber sofort kommt das Eigen- und Ich-Wesen wieder heraus. Nachdem er diesen Gott gepriesen hat, Vers 28, was macht er nun Vers 29? Er, der große König Nebukadnezar, der doch gerade eine Schlappe erlitten hat, der stellt sofort diesen Gott Israels unter seinen persönlichen Schutz. Er patronisiert und privilegiert und beschützt diesen Gott Israels. Also weil dieser Gott Israel so wunderbar zu erretten vermag, da stelle ich ihn ab sofort unter meinen persönlichen Schutz und werde mich für ihn einsetzen. Wehe dem, der etwas sagt, wider diesen Gott. Darüber hat Ströter in seiner Auslegung von Daniel 3 sehr ironische Worte gefunden. Dieser Wurm von einem Monarchen, der gerade erlebt hat, dass der Gott Israels sehr gut ohne ihn fertig wird, ja sehr gut aus seiner Nebukadnezars Hand zu erretten vermag, was macht dieser Wurm von einem Monarchen? Er patronisiert, er wirft sich auf zum Beschützer eben dieses Gottes, der gerade bewiesen hat, wie gut er ohne ihn und gegen ihn fertig wird. Das ist wieder typisches Ich-Wesen, so wie es ja immer Politiker gab und gibt, die denken, wenn da eine neue Strömung kommt, eine neue Strömung, die ich bisher bekämpft habe, und nun ist die Volksmeinung auf einmal anders, was mache ich? Ich stelle mich an die Spitze dieser vorher von mir bekämpften Bewegung. Denn wenn schon das der Weg ist, Opportunismus, wenn schon das die neue Strömung ist, der die Zukunft gehört, dann will ich dabei sein, und zwar als ihr Führer. Dann stelle ich mich gleich an die Spitze. Solches opportunistisches Handeln gibt es bis heute. Ströter zog von da aus eine Verbindungslinie zum Staatskirchentum und sagte, es ist ja peinlich, wie manche Kirchen und Kirchenführer geradezu um die Gunst des Staates buhlen, so wie wenn die Kirche ohne den staatlichen Schutz gar nicht einmal auskommen könnte. Wir sind ja froh, wenn wir nicht in Verfolgung leben müssen. Wir sind ja froh, wenn die freie Verkündigung des Evangeliums gewährleistet ist und sind herzlich dankbar dafür. Und doch hat Heinrich Langenberg recht, wenn er sagt, das steht dann auch in dieser Daniel-Auslegung in Gnade und Herrlichkeit, zwischen Kirche und Staat oder Staat und Gemeinde, da muss eine gesunde Spannung sein. Wir dürfen das nicht in einsetzen. Ach, ihr lieben Politiker und wir hier, liebe Gemeinde, wir sind so ungefähr auf einer Linie. Nein, da muss eine gewisse Spannung sein. Das ist nicht dasselbe. Weltreich und Gottesreich sind und bleiben in einer Spannung, bis Jesus kommt. Auch wo keine Verfolgungszeiten sind, muss doch diese gesunde Spannung sein. Denn die Interessen beider sind eben doch verschieden letztlich. Das Peinliche, sagt Ströter, liegt darin, dass nicht nur der Staat die Kirche beschützt, nun ja, ist ja schön, wenn er meint, das tun sie müssen, sondern dass manche gar darum buhlen, oh bitte, lieber Staat, schütze uns, denn was wären wir ohne dich? Du musst unser Geld eintreiben und so weiter und so weiter. Da zieht er eine Linie hier von dem großen König Nebukadnezar. Ich stelle ab sofort diesen Gott unter meinen Schutz. Der Staat nimmt Gott, nimmt die Kirche, nimmt die Christen unter seinen Schutz, beschützt, privilegiert, patronisiert. Das ist eine etwas gefährliche Sache. Nicht nur Verfolgung ist gefährlich, sondern auch wenn die gesunde Spannung droht, verloren zu gehen zwischen Weltreich und Gottesreich. Wachsamkeit, aufpassen. Das ist Daniel 3. Wir sehen also bei aller Anerkennung, euer Gott, der kann viel mehr, der kann ja wunderbar erretten, ist doch das Ich-Wesen dieses großen Königs ungebrochen. Und da liegt eine Anmaßung drin und eine Überhebung, wenn er sagt, ich stelle diesen Gott jetzt unter meinen Schutz. Und an diesem Punkt, das weiß Gott, der Herzenskündiger, an diesem Punkt, da bedarf der Nebukadnezar noch einer gründlichen Zurechtbringung bei aller Anerkennung meiner Macht, meiner Weisheit und meiner Macht, ist er in seinem Herzen überheblich, hochmütig. Und an dem Punkt muss ich ihn kriegen. Und da wird er gründlich zu Schanden in Daniel Kapitel 4. Und dann hören wir noch einmal einen Lobpreis, wie er Gott rühmt. Und jetzt klingt es noch besser. Daniel 4, ich lese die Verse 34 bis 35 und 37. Daniel 4, 34, 35, 37. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Den hatte er nämlich 7 Zeiten lang verloren, als er wie ein Tier geworden war. Mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Oder anders übersetzt, wer hochmütig ist, den vermag er zu demütigen. Nun ist er im Herzen gedemütigt und an diesem wundesten Punkt zurechtgebracht. Wir können natürlich nicht erwarten, dass hier Nebukadnezar die Erlösung durch das Blut Jesu rühmt. Das war noch nicht da, soweit war die Heilsgeschichte noch nicht fortgeschritten. Aber ich denke, wenn ihm in diesem Zustand seines Herzens die Gnade Jesu angeboten worden wäre, in diesem Zustand nimmt sie der Mensch. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Der Demütige nimmt auch Gnade. Der Hochmütige nimmt sie nicht. Er hat sie nicht nötig. Er wird selber fertig. Nun gehen wir nochmal durch Kapitel 2, 3 und 4 ein wenig hindurch und betrachten die Dinge noch ein wenig im Einzelnen. In Daniel 2 war Nebukadnezar in der Weisheitsfrage zu Schanden geworden. In Daniel 3 wird er in der Machtfrage zu Schanden. In Daniel 4 in der Frage der ganz persönlichen Herzensüberhebung von Gott gerichtet und zurechtgebracht. In Daniel 2 war er mit seiner gesamten babylonischen Magierzunft restlos zu Schanden geworden. Wir haben es gestern Abend gesehen, wie diese Leute sagen, was du, o König, von uns verlangst, das kann kein Mensch leisten. Das können wir alle nicht. Wir können dir nicht A, den Traum sagen, den wir doch gar nicht kennen, und dann die Deutung. Sag uns erst den Traum. Dann trauen wir uns schon zu, dir eine Deutung vorzulegen. Aber erst müssen wir den Traum wissen. Nein, ich verlange von euch und bedrohe euch mit dem Tode. Wenn ihr mir das nicht bringt, sagt mir, was ich geträumt und bringt mir die Deutung. Und wir haben gesehen, wie der junge jüdische Gefangene Daniel das tun darf, was keiner der Weisen vermag und die tödliche Drohung abwendet von den Magiern und auch von Daniel selbst und seinen Genossen. Immerhin war Nebukadnezar, wie ich schon sagte, durch dieses Traumbild eine gewisse Ehre von Gott selbst bestätigt worden, du bist das Haupt von Gold. Nach dir geht's nur noch abwärts. Mit dir beginnt in einem gewissen Sinne überhaupt erst Weltmonarchie. Du kommst der göttlichen Regierungsform am nächsten, du goldenes Haupt. der tötet, wenn er will, und leben lässt, wenn er will, erniedrigt, wenn er will, erhöht, wenn er will. Kapitel 5, Vers 19. Was macht nun der große König darauf hin? Solche Träume, die können einen ja umtreiben. Und das war ja nicht irgendein Traum, das war eine gottgegebene Prophetie der Weltreiche. Aber so ein König, aktiv, unternehmungslustig, er muss was tun, er will was tun. Er war ja immerhin von Gott selbst bestätigt als goldenes Haupt, als König der Könige, der Gewalt hat, überall wo Menschenkinder wohnen. Wenn man nun so verschiedene Völkerschaften auf einen Nenner bringen will, in einem einheitlichen Staatswesen vereinigen, dann braucht man dazu den Kitt der Religion. Ohne eine gemeinsame Religion und Anbetung geht das nicht. Und um das geht es nun in Daniel 3. Was tut nun der König? Daniel 3, ich lese einige Verse zu Anfang. Der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold, seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Dieses Bild stand wahrscheinlich auf einem Podest, wie man annimmt, weil ja das Verhältnis des menschlichen Körpers nicht 1 zu 10 ist, Höhe und Breite, sondern es befand sich auf einem gewissen Podest. Aber immerhin sind die Zahlen bedeutsam, Höhe des Gesamtbildes samt dem Podest, auf dem es sich erhob, 60 Ellen, Breite 6 Ellen. Er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. Und der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtsgelehrten und alle Oberbeamten der Landschaften zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen.